Ja, hallo, herzlich willkommen. Heute habe ich das Privileg, das Wort mit euch zu teilen. Letzte Woche hatte Schwester Yasu über Jesus, ganzer Gott, gesprochen. Eine richtig krasse Predigt, eine sehr tiefe Predigt, wo wir auch 8 Stellen in der Bibel gezeigt bekommen haben, dass Jesus von sich selbst behauptet, ich bin der wahre Gott. Und heute werden wir uns mit dem Thema Jesus, ganzer Mensch, befassen aus dem Lukas-Evangelium. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal, wenn Jesus nicht wahrer Gott ist, wie könnte er uns helfen? Und wenn Jesus wahrer Mensch ist, wie könnte er uns helfen? Es gibt 2 gegensätzliche Fehler, die Menschen machen können, wenn sie über Jesus Christus nachdenken. Der erste besteht darin zu denken, dass Jesus, weil er eben vollständig Mensch ist, nicht wirklich göttlich gewesen sein kann. Jesus war Mensch, aber kein wahrer Gott. Doch der entgegengesetzte Fehler ist viel häufiger. Die meisten Christen haben keine Schwierigkeiten, aus Glauben heraus zu sagen, dass Jesus Gott ist. Aber die Herausforderung entsteht, wenn wir darüber nachdenken, dass der Gottessohn auch ein Mensch war, genauso wie du und ich. Und viele denken, dass Jesus, weil er eben Gott war, nicht wirklich ein Mensch gewesen sein könnte. Nun, die meisten von uns sind bereit, aus Glauben anzunehmen, dass Jesus 100% Gott und 100% Mensch war. Aber die Vorstellung von seiner Menschlichkeit wirft oft mehr Fragen auf. Hatte Jesus die gleichen Schwächen wie wir? Konnte er wirklich Schmerz, Leid und Angst fühlen? War er in seinen menschlichen Erfahrungen begrenzt? Dass Jesus von Nazareth wahrhaftig und vollständig Mensch war, war für die offensichtlich, die ihn kannten, die ihn hörten, die ihn berührten und das Leben mit ihm teilten. Aus dem Johannes 1, Vers 1,1. Niemand zweifelte während seines Wirkens hier auf der Erde an seiner Menschlichkeit. Das Neue Testament macht deutlich, dass Jesus einen menschlichen Körper hat. Das Wort wurde Fleisch. Johannes 1,1. Er wurde geboren. Lukas 2,7. Er kam auf die Welt wie jedes andere Kind. Er lebte in Armut und war sehr verletzlich. Jesus wuchs heran. Lukas 2,52. Jesus wuchs körperlich, intellektuell und geistlich heran, so wie wir. Jesus hatte Hunger und Durst, Lukas 4,2. Nachdem 40 Tage Jesus in der Wüste war, verspürte Jesus echten Hunger. Er wurde müde, Johannes 4,6. Und er wurde körperlich schwach. Jesus trauerte und war voller Schmerz. Jesus weinte um seinen Freund Lazarus. Und Jesus erlebte Angst und Einsamkeit. Lukas 22, 44 im Garten Gethsemane, als er Blut schwitzte, überwältigt von der Last dessen, was vor ihm lag. Und schließlich starb er am Kreuz. Und auch nach seiner Auferstehung hatte Jesus einen echten menschlichen Körper. Er zeigte sogar seine Wunden und er aß mit ihnen. Und wir haben gesehen, dass Jesus von 500 Zeugen sogar gesehen wurde in seinem menschlichen Körper. Und durch die Evangelien hindurch zeigt Jesus deutlich menschliche Emotionen. Und hier wird es für uns so ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen. Als Jesus die Worte des Glaubens von dem Hauptmann hörte, wunderte Jesus sich. Matthäus 18. In Matthäus 26, 38 sagt der Herr, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. In Johannes 11, 33, 35 ist Jesus im Geist erkrankt und erschüttert. Und Jesus weint sogar. In Johannes 12, 27 sagt er, jetzt ist meine Seele betrübt. Und in Johannes 12, 21 wird er im Geist erschüttert. Der Hebräerbrief, Hebräer 5, 7 sagt, dass Jesus, dass er seine Gebete und sein Bitten mit lautem Schreien und unter Tränen dargebracht hat. Johannes Calvin fasst es eindrucksvoll so zusammen, indem er sagte, Christus hat unsere Gefühle zusammen mit unserem Fleisch angenommen. Wow. Aber warum ist es für uns so essentiell, warum ist es für uns so wichtig im Hinblick auf unser Leben und auf die Errettung? Nur ein Gottmensch konnte uns retten. Wenn Jesus nicht Gott gewesen wäre, dann hätte er nicht die Macht gehabt, unsere Sünden zu vergeben. Und wenn Jesus nicht Mensch gewesen wäre, dann hätte er unsere Strafe nicht tragen können. Ein Mensch wie wir versteht uns. Jesus hat alles durchlebt, was wir erleben. Er kennt unsere Schmerzen, er kennt unser Leid, er kennt unsere Freude und er kennt unsere Kämpfe. Und das macht ihn zu einem barmherzigen Fürsprecher. Und Jesus ist unser Vorbild. Jesus Menschlichkeit zeigt, wie wir leben sollen wie Jesus. Dass wir uns Gott unterordnen, dass wir von Gott völlig abhängig sind. In Geduld, in Liebe und in Barmherzigkeit und Gehorsamkeit. Bonhoeffers Worte erinnern uns daran, dass Jesus uns deshalb helfen konnte, weil er beides war. Wahrer, vollkommener Gott, wahrer, vollkommener Mensch. Und man nennt dies auch eine hypostatische Union. Eine doppelte Natur Jesu, eine in einer Person vereint, ohne Verwirrung, ohne Veränderung, ohne Schwächen, ohne Trennung oder Spaltung, die gewöhnlichen Grenzen unserer Vorstellung quasi sprengt. Und dieses wunderbare Paradoxon ist das Herzstück unseres Glaubens und die Grundlage unserer Hoffnung. Es bleibt zugleich ein Geheimnis, dass die Grenzen unserer menschlichen Verstehens hinübersteigen. Aber doch, die Dinge werden noch tiefer, wenn wir uns schauen, dass Jesus auch einen menschlichen Verstand besitzt. Und wir haben nur einen einzigen Verstand erlebt und können uns schlicht und einfach nicht vorstellen, wie es wäre, wenn eine Person sowohl einen menschlichen als auch einen göttlichen Verstand hätte. Zwei Schlüsselstellen drängen uns zu dieser Wahrheit. In Lukas 2, 52, da steht es geschrieben, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und bei Menschen. In Markus 13, 32 lesen wir, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand und auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater. Der zweite Vers ist besonders bemerkenswert und diese Aussage kommt direkt aus dem Mund Jesu Christi. Für Christen, die seine Göttlichkeit bekräftigen, mag Markus 13, 32 zunächst problematisch erscheinen. Aber was zunächst als problematisch aufzeigt, erweist sich bei gründlicher Auslegung des Schriftes als Bestätigung von Jesus Menschlichkeit. Und wenn wir uns die Frage stellen, wenn Jesus doch wirklich Gott ist und Gott allwissend ist und Gott alles weiß, wie kann es sein, dass Jesus nicht wusste, wann seine Wiederkunft sein wird? Und wenn wir uns auf diese Frage eine Antwort geben, dann können wir davon ausgehen, dass seine eine Person einen unendlichen göttlichen Verstand besitzt, auch als einen endlichen menschlichen Verstand. Jesus kann also sagen, wie in Markus 13,32, dass er etwas nicht weiß, weil er wahrhaft menschlich ist und endlich ist. Und menschliche Verstände sind nun mal nicht allwissend. Und er kann wie in Johannes 21,17 sagen, dass er alles weiß, weil er göttlich und allwissend in seinem Wissen ist und unendlich in seinem Wissen ist. So paradox und so gegensätzlich auch diese Dinge erscheinen mag, die Schrift bekräftigt eindeutig, dass Jesus sowohl als Gott alles weiß und als Mensch nicht alles wusste. Und für diese einzigartige, singuläre Person Christi ist es kein Widerspruch, sondern es ist eine besondere Herrlichkeit des Gottmenschen. Amen. Lass uns noch eine Schippe drauflegen und noch tiefer eingehen. Und vielleicht ist es hier für uns am schwierigsten zu begreifen, dass Jesus nicht nur einen göttlichen Willen hat, sondern auch einen menschlichen Willen. Und wir bekennen zwei Willen in Jesus Christus, einen göttlichen Willen und einen menschlichen Willen. In Johannes 6,38 steht, ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und in Matthäus 26,39 steht, Jesus betet zum Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus hat einen unendlichen göttlichen Willen, der Wille des Vaters ist. Und als Mensch hat er einen endlichen Willen, der, obwohl er einen authentischen menschlichen Willen hat, perfekt mit dem göttlichen Willen im Einklang steht und diesem untergeordnet ist. Und wenn wir zurückgehen in die Schöpfungsgeschichte, 1. Mose, wie Gott uns Menschen schuf. Die Bibel sagt uns, dass der Mensch nach dem Ebenbild Gottes erschaffen wurde. So wurde Gott, wie Gott uns erschaffen hat. Und Paulus spricht von derselben Realität in Kolosser 1,15-16. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. So war es, dass aus allen Kreaturen der Menschen derjenige war, den Gott selbst werden konnte. Und Johannes sagt, dass Jesus die Inkarnation des Gottes ist. Er die genaue Darstellung der Natur Gottes ist. Gott spricht in Jesus am klarsten und Gott spricht in Jesus am vollständigsten und rettend. Und so wurde das Wort Fleisch. Und obwohl Gott sich nicht verändert, ist Gott das Reine, das Ewige und verändert sich einfach nicht. Das heißt, Gott wächst nicht, er entwickelt sich nicht, er ist ewig. Er ist ein reines, ewiges, konstantes, unveränderliches Sein. Und doch Jesus tritt in die Schöpfung ein und nimmt die Menschlichkeit an, die sich im Prozess des Werdens befindet. Jesus fängt im Mutterleib an. Er wächst auf wie ein Kind und wächst in seiner Weisheit, in seiner Statur und hat Gunst bei den Menschen und bei Gott. Jesus wird Mensch, wird Fleisch und wohnte unter uns, Emmanuel. Er ist keine Vision und seine Menschlichkeit ist auch keine Erscheinung und er ist auch kein Phantom und er nahm nicht die Erscheinung der Menschheit an, sondern er nahm tatsächlich Fleisch und Blut an. In Philipper 2 steht, dass er der Gestalt nach einem Menschen gleich wurde. Er nahm Fleisch und Blut an, wie es in Hebräer 2,14 steht. Und Jesus bezeugte von sich selbst, als er verhaftet wurde und vor dem Hohenrat stand. In Markus 14, 61 bis 62 heißt es, und der hohe Priester stand auf und trat in seine Mitte und fragte Jesus und sprach, warum antwortest du nicht? Was zeugen diese gegen dich? Jesus aber schwieg und sagte nichts. Wiederum fragte ihn der hohe Priester und spricht zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin es. Jesus sagt, ich bin es. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zu Rechten der Macht und kommen mit den Himmel, Wolken des Himmels. Paulus beginnt die Erklärung des Evangeliums, das er predigte, in seinem Brief an die Römer so. In Römer 1,1 lesen wir, dass Paulus ein Knecht Christus ist, Jesu ist, berufen zum Apostel, abgesondert für das Evangelium Gottes, welches er durch seinen Propheten in den heiligen Schriften zuvor verheißen hat. Von seinem Sohn, der nach dem Fleisch ein Nachkomme Davids war, der aber nach dem Geist der Heiligkeit und Kraft als Sohn Gottes erklärt wurde, durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseres Herrn. Und wir haben den Beweis, dass Jesus der Sohn Gottes war, weil er von den Toten auferstanden ist. Und wir haben den Beweis, dass Jesus ein Mensch war, weil er ein Nachkomme des großen König Davids war. Das Matthäus-Evangelium verfolgt die Genealogie von Christus, von Abraham bis Jesus, um zu zeigen, dass Jesus mit jedem Juden verwandt ist, der je gelebt hat. Und im Lukas-Evangelium verläuft die Genealogie von Adam bis Christus, um zu betonen, dass Jesus mit jedem Menschen verwandt ist, der je gelebt hat. Und wir fragen uns vielleicht, wieso stehen dort die Namenslisten? Sie sind dazu da, die Menschlichkeit Jesus Christus, den Sohn Gottes, zu betonen. Jesus war ein Nachkomme Adams. Und Jesus war ein Nachkomme des König Davids. Genauso menschlich wie du und ich. Bereits im ersten Jahrhundert entstand eine Häresie, die man als auch eine Art Doketismus nannte. Und dies war eine falsche Lehre, eine Irrlehre, dass Jesus nicht wirklich Mensch gewesen sei, sondern nur so getan hatte, als wäre er ein Mensch. Und diese falsche Irrlehre finden wir auch in vielen Sekten und in vielen New Age-Lehren. Der falsche Gedanke, dass Jesus zwar Gott war, aber weil Gott unendlich, ewig und transzendent ist in seiner Natur, konnte Jesus auf keinen Fall mit den erschaffenen Menschen gleichgesetzt werden, schweige denn von den sündhaften Menschen in Verbindung gebracht werden. Teile des Neuen Testaments wurden so geschrieben, um dieser Häresie entgegenzuwirken und zu betonen, dass Jesus tatsächlich ein Mensch war. In Johannes 4,2 lesen wir, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist aus Gott. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott. Jesus war vollständig menschlich, genauso wie du und ich. Und der Brief an die Hebräer macht es deutlich. Jesus lebt also ein Leben voller Dienste und Hingabe. In Philipper 2,6,8 lesen wir, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden war. Und der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod zum Kreuz berufen. Jesus, der König des Universums, Jesus, der Herr der Herrlichkeiten, erniedrigte sich selbst, um bei den Bedürftigen zu dienen, bei den Bedürftigen zu sein. Er predigte das Reich Gottes, er vertrieb Dämonen aus und heilte Menschen von allen denkbaren Krankheiten und weckte sogar Tote auf und hatte alle Macht über alle Gegner demonstriert. In jeder Situation, wo Jesus bedroht wurde, ging er immer als Sieger hervor. Und er hatte jeden Einwand entkräftet, jede Frage beantwortet und jede Versuchung widerstanden und jeden Feind verwirrt. Jesus zeigte seine göttliche Allwissenheit in vielen Fällen. Er brauchte sich nicht, um Zeugnis über die Menschen zu geben, denn er wusste ganz genau, was in den Menschen war. Johannes 2,25. Und als Nikodemus eines Nachts zu ihm kam, wusste Jesus, was er dachte und beantwortete diese Frage, bevor diese Frage überhaupt gestellt wurde. Jesus zeigte seine Göttlichkeit. Aber es gibt auch bestimmte auferlegte Einschränkungen in seinem menschlichen Wissen. So sagte er zum Beispiel zu seinen Jüngern in Johannes 15,15: Alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Jesus beschränkt sich sein Wissen gehorsam auf die Dinge, die der Vater ihm während seines irdischen Lebens hier auf dieser Erde offenbarte. Der Vater offenbarte dem Sohn bestimmte Dinge genauso, wie er den Menschen offenbarte, durch die Schrift, durch das Handeln in seinem Leben, durch sein Leben und durch die physischen Manifestationen, durch Gottes Macht und Herrlichkeit. Römer 1, 19, 20. Und vieles von dem irdischen Wissen erlernte Jesus genauso wie wir Menschen. Und deshalb konnte er auch an Weisheit zunehmen. Aber Jesus war in seinem menschlichen Wissen eingeschränkt. Und Jesus bekam auch die Wahrheiten direkt von Gott offenbart. Jesus, der Sohn Gottes, war vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Diese Wahrheit ist eine der tiefsten Geheimnisse unseres christlichen Glaubens. Und doch zeigt das Kreuz, wie tief die Menschlichkeit Jesu ging. Besonders die Worte, die er in seinem Leiden am Kreuz sprach. Markus 15, 34. Und in der 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, lema sabachthani, was übersetzt auf Deutsch heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und diese Worte mögen uns bei dem ersten Blick verwirrend erscheinen. Wie konnte Jesus, der Sohn Gottes ist und mit dem Vater eins ist, wie konnte Jesus so gerufen haben? Wieso hat sich Gott so verlassen gefühlt? Wieso hat sich Jesus so verlassen gefühlt? Von Anfang an zeigt uns die Schrift, dass Jesus alle Facetten des Menschseins annahm. Er wurde geboren, er lebte in Armut, er lebte Hunger, er lebte Freude und Trauer. Aber es war am Kreuz, wo die Tiefe seines Menschseins in einer Weise sichtbar wurde, dass die ganze Universum erschütterte, als er die Last der Sünde, unsere Sünden auf sich nahm, fühlte er sich verlassen. Warum fühlte Jesus sich verlassen? Es war nicht nur ein Gefühl, sondern es war die Realität dessen, was er auf sich nahm. Und in diesem Moment wurde Jesus mit der Sünde der ganzen Menschheit belastet. Jede Lüge, jeder Mord, jede Ungerechtigkeit und alles, was jemals getan wurde und alles, was getan werden oder geschehen würde, lag auf ihm. Es klaffte eine große Kluft zwischen dem Sohn Gottes und dem Herrn, dem Vater, weil die Sünde zwischen ihnen lag und diese ihn trennte. Und in seiner Heiligkeit konnte der Vater diese Sünde nicht einfach hinwegsehen, sondern es musste ein Preis dafür bezahlt werden. Und Jesus erlebte, was es heißt, von Gott getrennt zu sein. Nicht, weil er selbst sündigte, sondern weil die ganze Last der Menschheit auf ihm lag. Und in diesen Worten steckt vielleicht auch ein kleiner Trost, sehr bedeutsam für die ganze Menschheit und das die Menschheit auch braucht. Denn mit seinem Schrei am Kreuz zitiert Jesus aus dem Psalm 22, der mit den gleichen Worten beginnt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22, der mit dem Leiden eines Gerechten beginnt, der die geistliche Qual der Trennung von Gott vollumfänglich aufnahm. Und die Worte, die die Zweiflung widerspiegelt, wenn der Gläubige im Angesicht seiner Bedrängnis und Schmerz sich völlig allein fühlt. Und die Frage nach dem Warum ist in ihrer Tiefe ein Schrei, eine Klage. die nicht nur das physische Leid beschreibt, sondern auch den spirituellen Bankrott, die spirituelle Entfremdung, die der Mensch in seiner größten Schwäche aufweist. Aber es gibt auch eine gute Nachricht und den Sieg in diesem Psalm. Indem Jesus die Worte sprach, identifizierte er sich selbst mit uns, mit den Menschen, dass wir nicht alleine sind, von Gott verlassen zu sein. Er zeigt uns, Gott versteht auch unsere Kämpfe, Gott versteht auch unser Leiden, weil er es selbst durchlebt hat. Vielleicht fragst du dich, warum ist das notwendig? Warum ist das überhaupt notwendig? Und warum musste Jesus leiden? Und der Zweck seiner Erniedrigung ist, am Ende des Verses, damit er für alle den Tod schmecke. Und das ist dieser Kern, diese Aussage, den Tod schmecke für alle. Ähnlich wie ein Vorkoster eines Königs, der die Speisen und Getränke probierte, damit niemand dem König schadete oder vergiften konnte. Und der Vorkoster setzt buchstäblich sein Leben aufs Spiel, indem er den Tod erlitt. Und damit der König gerettet werden konnte. Jesus schmeckte also dem Gift, das Gift, das wir hätten zu einnehmen können, einnehmen sollen. Er nahm unser Platz ein und er nahm das Gift, das für uns bestimmt war, und trank es vollständig aus. Jesus trug unsere Sünden in seinem eigenen Leib am Kreuz. Er war für uns der Stellvertreter. Gott strafte ihn an unserer Stelle und er zog den Zorn Gottes auf sich, den Fluch. Er duldete das Gericht, die Vergeltung Gottes und bezahlte den vollen Preis für unsere Sünde. Und er trank den Kelch des Gerichts bis zum letzten Tropfen aus. Obwohl er nicht schuldig war, schmeckte er den Tod für die Menschheit. Und am Kreuz wurde seine Liebe und seine Gerechtigkeit miteinander verschmolzen, miteinander vereint. Jesus wurde für unsere Sünden bestraft, damit wir frei sein können, damit wir das ewige Leben empfangen können. Er nahm die Strafe auf sich, die wir verdient haben, auf sich. Und gerade in seinem Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen, erkennen wir, wie hoch der Preis tatsächlich war. Es erinnert uns daran, dass Gottes Wege viel höher sind als unsere Wege und dass seine Gedanken viel höher sind als unsere Gedanken. Jesaja 55, 9. Und daher sind wir eingeladen, das Geheimnis und das Staunen über, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, und nicht auf einen Propheten oder auf einen fernstehenden Gott oder einfach einen moralischen Lehrer, einen Menschen zu reduzieren. Jesus nahm einen menschlichen Körper an, um unser Körper zu retten. Und er nahm einen menschlichen Verstand an, um unser Verstand zu retten. Ohne seine menschlichen Emotionen hätte er unser Herz nicht retten können. Und ohne einen menschlichen Wissen oder Willen zu übernehmen, hätte er unser zerbrochenen, umherirrenden Willen nicht retten können. Und ich möchte mit dem Hebräerbrief aus dem Hebräer Kapitel 5, 9 abschließen, wo es heißt, und so ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Er allein ist der Wegbereiter, er allein ist die Quelle, der Führer, der uns zu Gott bringt. Welch ein großartiger Retter. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam auf diese Erde, um uns zu begegnen, als Mensch, aber auch als Gott. Und er trat in diese Welt ein, um uns zu zeigen, wie tief Gottes Liebe, die Liebe Agape, für uns ist. Er lebte unter uns, er litt für uns und er starb für uns, damit wir Frieden mit Gott haben. Er hat die Brücke zwischen uns und dem Vater wiederhergestellt. Und vielleicht bist du hier in diesem Raum und du hast vielleicht noch nie von Jesus gehört. Und vielleicht kennst du Jesus, aber du hast dich noch nie mit ihm beschäftigt. Und heute hast du die Gelegenheit, Jesus kennenzulernen. Und öffne deinem Herzen, deinem Platz, da wo du gerade bist. und lass Jesus in dich herein. Und Jesus spricht und sagt zu dir, dass er dich braucht, dass du zu ihm kommen sollst, damit du ein ewiges Leben mit ihm hast. Eine Gemeinschaft mit ihm, eine persönliche Beziehung zu ihm. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, bleib in dieser Gebetshaltung. Und ich möchte jeden einladen, gemeinsam aufzustehen. Und dieses Gebet mit mir nachzusprechen. Herr Jesus, ich habe von dir gehört und möchte dich heute in mein Leben einladen. Ich öffne mein Herz für dich. Bitte vergib mir meine Sünden und komm in mein Leben. Sei mein Herr und mein Retter. Ich vertraue dir und danke dir, dass du mich liebst. Amen. Dankeschön.